hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von
Jung und
Young. Hallöchen. Hallöchen da draußen. Wolfgang.
Ja.
Wie geht's dir? Wo treffe ich dich?
Ja, wie immer in der Kemenate. Und sortiere meine Bücher von links nach rechts und merke mit Erschrecken, dass, wenn ich die von links nach rechts sortiert werde, sie nicht weniger werden. Sorry, ich musste das jetzt einfach mal.
Hast du mit Brecht alles irgendwie gemeinsam?
Ich habe alles. Nee, um Gottes
Bevor Willen. Wir jetzt unseren Gast begrüßen, eine Frage muss ich dir noch stellen, Wolfgang. Hm? Seit wir jetzt hier dieses Purpose-Thema beackern, hat sich in deinem Leben irgendwas verändert?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Geil. So, dann lassen wir das damit bestehen. Mir ist das scheißegal, was. Einfach nur, dass sich was verändert hat, ist super. Ja. Weil wir haben heute wenig Zeit. Ja. Unser Gast hat gerade gesagt, dass er um 16 Uhr, ihr könnt nicht wissen, wie spät es jetzt ist. 15, aber 50. Es ist halt 15, 13. Wir haben wenig Zeit. Wir sind eine Dreiviertelstunde haben eigentlich nur. Das ist völlig untypisch für unseren Podcast. Und deswegen müssen wir gleich hier unseren Gast begrüßen. Und wir sind unglaublich stolz, dass wir einen Politprominenten, würde ich fast sagen, hier in der Leitung haben, nämlich den Julius van der Laar. Hallo Julius.
Es ist schön, bei euch zu sein.
Hallo Julius.
Oh. Danke für die Einladung.
Guck mal, wie nett er ist, ja. Er kann auch nett sein. Im Vorgespräch war ein bisschen wilder, aber jetzt kommt wieder der Julius durch. Ich liebe das.
Ah, Julius, ich danke dir für die Einladung.
Ich habe ein großes Ding hier. Es dreht sich alles so um Purpose, klar, aber ein Ding brodelt in mir, in Wolfgang bestimmt auch und in dir schon lange. Was ist im November? Kommt dieser Typ mit der Tolle, kommt der nicht? Hilf
du,
mir.
Du sprichst die Wahlen in den Vereinigten Staaten an, vermute ich.
Ja,
großer genau Termin die, im November. Ne? Genau. Wo es natürlich auch um Purpose und natürlich auch um Zukunft geht. Und die Frage, wie geht es weiter in den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch, wie geht es weiter für uns? Insofern, großes Datum. Und ich glaube, viele fiebern darauf hin. Ich auf jeden Fall auch.
Und, was denkst du, was wird passieren? Ich meine, wenn man Nachrichten verfolgt in Deutschland, dann kann man ja fast glauben, er ist schon durch. Also Trump ist schon durch.
Aber Wolfgang, ist das so? Marco, ich weiß, dass ihr natürlich immer auf die Hot Takes aus seid. Wir wollen natürlich eine klare Prognose. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mir den Track Record anschaue, der meisten Analysten, auch Analystinnen, die lagen einfach so oft daneben, dass ich mir dachte, 8 Monate vor der Wahl jetzt schon eine Prognose geben, da müssen wir zumindest bis zum Ende vom Podcast warten, damit auch Leute noch dranbleiben bis zum Schluss. aber ich muss auch sagen, diese Wahl, wenn ich es mir anschaue, ne, letzte Wahl 2020, Joe Biden gegen Donald Trump, mit wie vielen Stimmen wurde das Ding gewonnen? Mit 45.000 Stimmen. Diesmal sind es auch wieder 6, maximal 8 Bundesstaaten, Swing States, die schlussendlich diesen Wahlkampf dann auch entscheiden werden. Insofern eine Wahl, wo es wahrscheinlich auf ein paar 10.000 Stimmen runterkommt, da 8 Monate vorab eine Prognose zu machen, halte ich für maximal unseriös. Und deshalb kann ich einfach nur analysieren und einschätzen, möglicherweise auch noch ein paar Szenarien aufmachen, was wirklich relevant ist und was vielleicht auch nur Neues ist und was wir vielleicht auch einfach canceln können.
Ich dachte, Marco hätte dich gebrieft, dass wir hier maximal unseriöse Prognosen gerne nehmen. Ja.
Naja, ich würde ganz gerne halt wissen, was Julius denkt. Ne? Mhm. Also nicht der politische Berater, der du ja auch bist, sondern oder Analyst, sondern nee. Du selbst. Weil für dich wird es ja als hier Lebender auch direkte Auswirkungen haben.
Natürlich wird es haben. Und wenn ich jetzt einfach ganz klar darüber nachdenke, was wünsche ich mir, ist das eine, du weißt, ich habe für Barack Obama 2x Wahlkampf gemacht und dementsprechend auch 2x für Joe Biden. Natürlich hoffe ich, dass Joe Biden noch einmal diese Wahl gewinnt. Mache ich keinen Hehl draus. Aber wenn ich jetzt einfach nur anschaue, worauf kommt es an? Enthusiasmus ist einer der ganz großen Fakten. Und ich war am Anfang des Jahres in Iowa, habe dort mit vielen Leuten gesprochen, war bei den Veranstaltungen dabei. Ich spreche nach wie vor mit vielen Freunden, die auch in der Joe-Biden-Kampagne arbeiten. Und ich schaue natürlich auch die Umfragewerte an, die wir alle sehen können. Am Wochenende kam eine neue Umfrage raus von der New York Times und Siena College, die natürlich auch da wieder wirklich drastische Zahlen präsentiert hat, was die Umfragewerte ergeben haben. Nämlich, dass auch eben dort wieder der Enthusiasmus für Joe Biden weit im Keller ist. Insofern, wenn man diese Zahlen anschaut, wo eine Mehrheit der Amerikaner sagen, selbst eine Mehrheit der Demokraten sagen, Joe Biden ist uns einfach zu alt. Wir können uns nicht wirklich selber mobilisieren, jetzt mit großem Excitement, mit großer Ferve auch wirklich rauszugehen und für Joe Biden Wahlkampf zu machen. Dann würde mich das natürlich ganz maßgeblich Sorgen, wenn ich die Joe Biden-Kampagne wäre und dementsprechend auch mich als zumindest Beobachter und Bürger dieser Welt, mache ich mir große Sorgen, dass Joe Biden diese Wahl nicht gewinnen kann. Wir können gleich auch gerne noch darüber sprechen, gibt es denn unterschiedliche Szenarien, wie möglicherweise Joe Biden noch ausgewechselt werden könnte, um wirklich auch spekulativ zu werden. Gleichzeitig denke ich auch, gerade wenn wir zurückkommen zu der Mobilisierung, es gibt ja schon auch noch eine Reihe von anderen Themen, Inhalten, die durchaus mobilisierend wirken. Wenn ich mir die Wahlen 2022 anschaue, die Kongresswahlen, wenn ich mir die Wahl 2020 anschaue, dann gibt es natürlich da auch zwei große Faktoren, die durchaus noch mobilisierend wirken. Und das eine ist natürlich Donald Trump. Donald Trump mobilisiert die Demokraten natürlich deutlich mehr, als Joe Biden die Demokraten mobilisiert. Und das zweite ist natürlich auch dieses Monsterthema Abtreibung. Wenn du dir anschaust, was in den letzten Jahren passiert ist, Roe v. Wade overturned. Das heißt, Frauen dürfen nicht mehr einfach so abtreiben, wie sie es in der Vergangenheit noch durften. Jetzt kommt raus, dass eben einige Republikaner auch noch darüber nachdenken, möglicherweise die Pille zu verbieten. Das sind tiefe Eingriffe, nicht nur in das Leben von Frauen auf der demokratischen Seite, sondern eben auch alle Frauen in Amerika. Und ich kann mir vorstellen, dass die Republikaner da auch noch durchaus einige Frauen auf ihrer Seite verlieren würden. Und natürlich auch noch eine Reihe von Männern. Insofern, es gibt so viele unterschiedliche Faktoren, die damit reinkommen. Wie gesagt, in der Wahl, die von ein paar 10.000 Stimmen entschieden wird. Ich glaube, da, wie gesagt, wäre es zu früh, eine Prognose zu wagen.
Also lass uns doch vielleicht einfach mal in die Richtung gehen, weil du es gerade aufgemacht hast, das Fass. Ja. Mit den Alternativen, da ist ja eine Menge Musik drin. Also Trump hat, glaube ich, eine ganze Menge an Gerichtsverfahren noch anhängig. Ich glaube,
das 91 Anklagepunkte,
Wahnsinn. Ja, genau, okay. ist ja der einzige Grund, warum die Haley, glaube ich, noch im Rennen sich hält.
Die ja jetzt denkt, eine Vorwahl gewonnen hat, ne?
Eine, glaube ich.
Washington DC, eine Vorwahl gewonnen, richtig.
Okay, aber sag doch einfach mal, wie könnten denn die Alternativszenarien aussehen? Weil ich so als Otto-Normalverbraucher denke mir auch, da gibt es so einen Trump, da gibt es auch so ein paar Kandidaten, die man so aus Kalifornien oder aus Florida gerade, auch nicht Kalifornien, Florida gesehen hat, die Trump da vielleicht gefährlich werden könnten. Aber auf der demokratischen Seite kann ich mich jetzt immer noch an Sanders erinnern, mit seiner Pose, wie er bei der Vereidigung da irgendwie gesessen hat mit seinem Lohnmantel.
Marco, aber, ich mag das einfach auch, dass du dich damit datierst. Und auch einfach sagst so, wir brauchen Bernie Sanders, das ist der, an den ich mich erinnern kann. Ich finde, ihr habt auch einen ähnlichen Duktus, ihr zwei, und habt auch eine ähnliche Energie. Insofern finde ich einfach großartig.
Aber, okay, aber warum gibt's denn jetzt gar auf der demokratischen Seite ist ja gar keiner da, der irgendwie Biden beerben könnte, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Andererseits überlege ich mir auch, wann habe ich das erste Mal, wir kannten uns ja damals noch nicht, das erste Mal von Barack Obama gehört. Der war auch relativ kurzfristig vor den Wahlen. Der ist vielleicht schon total Hype in Amerika gewesen, aber ich habe davon wenig mitbekommen. Gibt es so eine Kandidaten oder wie sehen Alternativen aus?
Das ist so das, was ich oft höre. Die Demokraten haben im Endeffekt keine Auswechselbank. Es ist Joe Biden dort und danach kommt erstmal niemand. Und jetzt, wenn ich einfach nur durchgehe, wen es in der Demokratischen Partei gibt, da gibt es eine Reihe von ganz fantastischen Kandidaten. Wir könnten jetzt erstmal noch so die Kandidaten von 2020 noch mitnehmen. Und du hast gerade Bernie Sanders erwähnt, du hast auch Elizabeth Warren, die war auch im letzten Wahlkampf mit dabei, ja, Senatorin aus Massachusetts früher. Das sind zwei Leute, wie gesagt, die sind schon mal angetreten. Bernie, würde ich sagen, ist jetzt auch wirklich schon alt. Wollen wir wirklich Joe Biden mit Bernie Sanders ersetzen? Ich wäre schon auch für einen Zeitenwechsel, was Kandidatenalter in den USA betrifft. Aber gerade auch, wenn man sich anschaut, wer sind junge Leute? Ja, Pete Buttigieg, der Bürgermeister aus Indiana, Transportation Secretary im Kabinett von Joe Biden, wäre auf jeden Fall jemand, der durchaus qualifiziert ist, fähig ist, kommunizieren kann, der sofort auch übernehmen könnte als Kandidat. Dann gibt es eine wunderbare Gouverneurin aus Michigan, Gretchen Whitmer, hat ihre Wahlkämpfe gewonnen. Sehr, sehr effektive Kandidatin, dynamisch, energetisch. Die könnte auch de facto sofort übernehmen. Und dann gibt es auch noch den Gouverneur aus Kalifornien, Gavin Newsom. Gavin Newsom, wenn ihn jemand googeln möchte, sieht aus wie ein 1-Million-Dollar-Kandidat. Im Endeffekt Kennedy-esque, kann auch ähnlich gut sprechen, hat auch ein tiefes Verständnis von Policy, kommt aus Kalifornien, hat dort Wahlen gewonnen, hat dort sogar Recall-Elections gewonnen. Und hat auch eine Menge Geld, die es natürlich auch benötigen würde, um in diesen Wahlkampf einzugreifen. Und Gavin Newsom im Moment ist wahrscheinlich der lauteste Cheerleader von Joe Biden. Die Variante, dass Joe Biden im Endeffekt diesen Wahlkampf alleine bestreitet, ich glaube, da können wir uns alle gegenseitig auch zurufen, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Er braucht im Endeffekt Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die rausgehen und eben auch für ihn Wahlkampf machen. Und Gavin Newsom, wie gesagt, macht jedes Fernsehinterview, wo er irgendwie auch reinkommen kann, und macht immer wieder nicht nur Argumente, dass Joe Biden vom Charakter und der Moral her der bessere Mann ist, sondern er sagt eben auch inhaltlich, dass Joe Biden die richtigen Akzente eben auch setzen möchte. Und darüber hinaus, Gavin Newsom macht das natürlich nicht einfach nur so, weil er Joe Biden schätzt und ihn fördern möchte, sondern er versucht sich natürlich auch im Endeffekt als Erben von Joe Biden zu positionieren und sagt, wenn Joe Biden aus irgendeinem Grund doch nicht antreten sollte, dann wäre er natürlich jetzt perfekt positioniert, um dann eben auch die Zügel zu übernehmen und in diese Kandidatur reinzusegeln. Und dann die letzte, die wir natürlich auf jeden Fall auch noch ansprechen müssen, ist Kamala Harris, die Vizepräsidentin.
Da habe ich schon drauf gewartet, ne?
An der wird natürlich erstmal nichts vorbeigehen. Das einzige Problem, Wolfgang, ist, wenn du dir Kamala Harris anschaust, erstmal die Umfragewerte von Joe Biden liegen bei 38-39% Zuspruch. Die von Kamala Harris sind meistens noch unten drunter. Insofern, wenn es jetzt diese Rochade gäbe und Joe Biden sagen würde, hey, ich habe es mir nochmal überlegt, ich mach's doch nicht, Kamala Harris macht's. Ich weiß nicht, ob das deutlich besser laufen würde für die Demokraten, als es aktuell läuft. Insofern, ich glaube, wenn, dann bräuchte es ein Reshuffling. Dann könntet ihr mir natürlich noch die Frage stellen, wie könnte es denn überhaupt noch möglich sein,
die zwei auszutauschen? Wie könnte das denn überhaupt noch möglich sein?
Okay, ich bin so froh, dass du fragst.
Ja, gerne.
Also es gibt einen Parteitag im Sommer. Es gibt einen Parteitag im Sommer, wo die Demokraten alle zusammenkommen und dann eben auch ihren Parteivorsitzenden, den nächsten Präsidentschaftskandidaten eben auch bestimmen. Wenn Joe Biden jetzt sagen würde, Leute, ich mach's doch nicht, ich schaue mir die Umfragewerte an und ich glaube nicht, dass ich gewinnen kann, könnte man sagen, so eine Reihe von so den Senior Statesmen in der Partei, möglicherweise eben auch Barack Obama, kommt und sagt, ich habe schon mal 5 Namen vorsortiert und wir geben dem Parteitag einfach 5 Kandidaten. So ein bisschen wie beim CDU-Parteitag, wo dann eben sich Röttgen gegen Armin Laschet, gegen Friedrich Merz, möglicherweise noch gegen Markus Söder antritt, ne? Ja, im nächsten Parteitag vielleicht auch noch gegen Henrik Wüst antritt. Und dann gibt es einfach so diese offene Abstimmung. Es gibt einfach den Battle und am Schluss kommt halt einer raus. Und derjenige, der dann eben auch am Schluss die meisten Delegiertenstimmen hat, würde dann eben auch im November gegen Trump ins Rennen ziehen. Es gibt ein Problem dabei. Erstens, die Demokraten haben das schon mal probiert, 1968, katastrophal schiefgegangen, insofern Präzedenzfall, Katastrophe. Zweitens, es erfordert schon auch, und das kann ich euch beiden als Kommunikationsprofis einfach auch zurufen, ne? Es erfordert eben auch durchaus Infrastruktur, Spendengelder, die eingenommen werden müssen, ne? Um Kandidaten erstmal noch richtig bekannt zu machen. Und zweitens dann eben auch noch dafür zu sorgen, dass eine Infrastruktur und Organisation da ist, die nicht nur dafür sorgt, dass er bekannt ist, sondern eben, dass am Schluss auch noch gewählt wird. Insofern das ganze Unterfangen innerhalb von 2 Monaten oder 2,5 Monaten aufzubauen, das ist durchaus herausfordernd.
Wenn ich was fragen darf an der Stelle, also wir sind ja unter dem Dachthema Purpose unterwegs. Ich glaube, da kommen wir ja später auch noch zu. Aber ich habe trotzdem...
Wir wollen einfach nur eine Hardcore-Wahlanalyse machen. Aber für die Leute, die im Moment noch da sind und noch nicht ausgeschaltet haben, können wir jetzt gerne zum Thema Purpose gehen.
Wo du alle Fragen nämlich vorgibst und sie selbst beantwortest. Also.
Genau. Aber ich habe tatsächlich, Julius, zu dem, was du gerade gesagt hast, spontan mal eine Frage, die mich wirklich auch schon länger umtreibt. Hätte ich jetzt gar nicht auf der Agenda gehabt heute, aber das passt, glaube ich, ganz gut. Du hast jetzt so gesagt, okay, die haben bestimmte Qualifikationen, es gibt bestimmte Leute, die sind eloquent, die sind gut, die sind politisch gut, die kommen auch nach so in den USA. Und ich würde es mal gerne so formulieren, in einer Frage, Marco. Es gibt ja sozusagen diese Good Attitude, es gibt warum wähle ich einen Menschen, weil er bestimmte Werte vertritt, etc. Und es gibt ja auch immer wieder diese latenten Gerüchte, dass in der großen Politik, und jetzt haben wir ja mal jemand hier sitzen, der sich da so ein bisschen auskennt, Entschuldigung, dass in der großen Politik auch die Bad Attitude eine Rolle spielt. Also ich sage mal so, um es mal das Kind beim Namen zu nennen, es gibt ja auch böse Mächte, sagen wir mal, aus dem Osten oder von irgendwo, ja, die vielleicht versuchen, solche Wahlen zu beeinflussen, zu manipulieren und so weiter. Wie siehst denn du diese Rolle? Spielt das echt eine relevante Rolle? Oder weil du ja auch gerade sagtest, viel Geld ist im Umlauf, müssen die auch sich schützen gegen sowas oder wie ist das?
Absolut, ich glaube, Desinformation spielt in jedem Wahlkampf eine Rolle. Und es ist im Übrigen auch nichts Neues. Also in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Desinformationskampagnen, wo entweder demobilisiert werden sollte, also ganz perfide, ne, dass Wahlkämpfer rausgehen und einen Zettel in den Briefkasten stecken. Das gab es schon vor 20 Jahren, wo gesagt wurde, hey, übrigens, die Wahl ist nicht am nächsten Dienstag, sondern erst Dienstag in 2 Wochen. Ne? Also wie gesagt, ganz, ganz
perfide Sache. Hätte bei mir funktioniert. Ja?
Und wenn du ein Low-Information-Voter bist, was ja auch viele Wähler sind, ne, dann kann es durchaus funktionieren. Also wir haben das im 2008er und auch 2012er Wahlkampf damals in Ohio wirklich massenhaft gesehen, wo ganze SMS-Volleys rausgegangen sind, also einfach nur so automatisierte SMS und Robocalls, also quasi bei dir, Marco, klingelt das Telefon, du gehst dran, dann kommt eine automatisierte Stimme. Übrigens, wir wollten dich nur erinnern, die Wahl ist in 2 Wochen am Dienstag, stell sicher, dass du dir an dem Dienstag auch frei nimmst und so weiter und so weiter. Also ganz wichtig, wählen in 2 Wochen und in der Hoffnung natürlich, dass du vergisst, dass morgen die Wahl ist und dementsprechend auch nicht hingehst. Also ganz perfide Sachen. Und da gibt's natürlich noch richtige Desinformationskampagnen. Auch da 2012, ne, wurden Leute dran erinnert. Der heißt nicht nur Barack Obama, der heißt Barack Hussein Obama, ne? Und dann wurden noch irgendwelche photogeshoppten Images mit Obama mit einem Turban auf und so weiter mit reingenommen. Dahinter war noch ein Bild von 11. September und die Twin Towers vom World Trade Center, die implodiert sind, ne? Das waren alles so Kampagnen, wie gesagt, die nochmal darauf hinweisen sollten, willst du wirklich einen Terroristen wählen, ne? So die Basic Message, also wirklich unterste Schublade. Und dann, glaube ich, haben wir noch 2016, ihr könnt euch bestimmt auch noch dran erinnern, da gab es so diese große Erzählung von Cambridge Analytica, ne? Dieser Firma aus Großbritannien, die die Trump-Kampagne unterstützt hat, wo es hieß, die haben im Endeffekt das psychologische Ocean-Modell genutzt, haben damals dieses Spiel auf Facebook gemacht, ne, wo du Dinge über dich rausfinden konntest und somit nicht nur deine Daten preisgegeben hast, sondern die vom Social Graph auch noch deiner ganzen Freundes-Community, dann eben analysiert wurden und dann eben aufgrund von psychologischen Merkmalen dir Botschaften vorgesetzt haben, die dich eben dahin natschen sollten, dass du für Donald Trump deine Stimme abgibst. Ne? Diese Geschichte damals klang ziemlich fantastisch. Ne? Fantastisch nicht im Positiven, sondern einfach nur relativ ausgedacht erstmal. Und ein bisschen auch unplausibel in dem Sinne, dass dann wirklich auch eine Armee von Grafikern eben jedem einzelnen Wähler die richtige Botschaft mit dem richtigen Insta- oder Facebook-Post dann eben auch vorgesetzt hat. Wenn wir jetzt fast forward machen, und dieselbe Herangehensweise nehmen würden, nicht mit ein paar Datenpunkten wie damals, sondern mit ein paar 10.000 Datenpunkten, weil einfach deutlich mehr Informationen für jeden Wähler noch zugänglich sind. Und jetzt stellst du dir vor, du brauchst eben nicht mehr die Horde von Grafikdesignern und Copywritern, die dann eben noch die ganzen Botschaften ausformulieren, sondern sagst, nimm doch dafür einfach ChatGPT oder eine andere KI, ne? Und lass es einfach automatisiert ausformulieren. Und dann eben auch noch auf den richtigen Kanälen zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Kanäle und so weiter eben noch rauspushen. Ich glaube, dass das heute natürlich nochmal ganz anders möglich ist, als damals möglich ist. Und letzten Punkt dazu noch, ne? Vor ein paar Wochen war die Vorwahl in New Hampshire. In New Hampshire, in dem Bundesstaat, ging dann eben auch ein automatisierter Robocall raus. Also wie gesagt, so ein automatisierter Anruf, wo Marco dann das Telefon abgenommen hat. Und plötzlich war Joe Biden an der anderen Leitung, ne? Und Joe Biden, in der Joe Biden-esken Stimme, sagte dann eben auch, übrigens, die Wahl findet nicht heute statt, sondern in 2 Wochen, ne? Und das ist halt eben mit KI heute auch möglich, ne? Dass du eben entweder Donald Trump dorthin projizierst oder Joe Biden oder Wladimir Putin oder wen auch immer und dann eben auch Falschaussagen machst. Und nicht nur das, sondern du könntest dir eben auch vorstellen, dass dich dein Enkel anruft oder dass dich deine Eltern anrufen und sagen, ganz wichtig, ne? Was passiert ist, Donald Trump muss unbedingt die Wahl gewinnen aus dem und dem Grund. Oder aber eben auch, hey, ich hatte eine Panne, kannst du mich abholen? Und wenn die Botschaft dann um 16 Uhr rausgeht und du fährst da irgendwo raus, um deinen gestrandeten Vater mit einem Platten irgendwo abzuholen, ist vielleicht so viel Zeit vergangen, dass du es dann eben nicht mehr ins Wahllokal schaffst. Insofern, wenn es in einem Wahlkampf halt nur um ein paar tausend Stimmen geht, in so einem Bundesstaat, wie zum Beispiel eben auch in Michigan oder in Nevada, ein paar tausend Stimmen den Unterschied machen, na, dann könnte sowas eben auch den großen Unterschied machen, ob dann eben auch Joe Biden oder eben auch Donald Trump der Gewinner der Wahl ist.
Nun sind wir ja in diesem Bereich Purpose noch unterwegs und jetzt will ich den Bogen mal irgendwie probieren zu schlagen. Es ist aber gar nicht so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Purpose zu beschäftigen, da kam ich mir ziemlich schnell so vor wie der kleine Marco, der über eine Blumenwiese läuft und Schmetterlinge einfängt. Und hinter dem Hügel findet alles das statt, was du gerade beschrieben hast. In dieser Welt von, was du gerade beschrieben hast, gibt es da so überhaupt so eine Welt von Purpose oder gibt es eigentlich nur Ellbogen und am Ende Geld? Also
ich glaube,
jeder Kleine fühlt sich unglaublich hilflos und unwirksam bei dem, was du da erzählt hast, was ja völlig realistisch ist.
Ja, ich glaube, wenn du dir Nein, und ich erzähle vielleicht einfach meine eigene Geschichte. Ne? Ich bin ja nicht irgendwie in die Politik reingekommen als Strategieberater oder jemand, der einfach auch überlegt, wie kann man eine Wahl gewinnen. Das ist mein Business heute, ne? Zu gucken, wie kann man ein kommunikatives Ziel so verfolgen, dass man am Schluss gewinnt. Das ist die Prämisse. Wenn ich aber anschaue, so wie war es damals? Ich habe damals für Barack Obama gearbeitet im 2007er Wahlkampf. Da habe ich nicht darüber nachgedacht, ne? Wie kann Obama gewinnen? Dieses Unmögliche quasi möglich machen, sondern ich war erstmal angezogen von Barack Obama als Kandidat, das wofür er stand, aber vor allem auch von seiner Botschaft. Und nicht nur von Yes We Can oder Hope and Change, sondern dass Obama sich hingestellt hat und gesagt hat, der Krieg im Irak war eine Fehlentscheidung und ich habe dagegen gestimmt. Ne? George W. Bush, der uns in diesen Krieg reingeführt hat, liegt falsch. Ne? Das Zweite, was er gesagt hat, ist, wir sind der Auffassung, dass jeder Amerikaner, jede Amerikanerin eine adäquate Gesundheitsversicherung haben soll. Das war mir als Europäer, der damals in den USA gelebt hat. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das nicht so sein kann, ne? Dass jemand darüber nachdenken muss, sein Haus zu verkaufen oder zumindest eine Hypothek aufzunehmen, nur weil möglicherweise die Mutter oder der Vater eine Krebsdiagnose bekommen hat und irgendwie musst du für Chemotherapie bezahlen. Und das waren die ganz reellen Schicksale, die sich jeden Tag in Amerika natürlich irgendwo erübrigt haben und wo dann eben Obama gekommen ist und gesagt hat, ich glaube, wir sind ein Land, das besser ist als das, was wir gerade vorzuzeigen haben. Und genau deshalb trete ich eben auch an, weil ich der Einzige bin, der eben auch glaubwürdig diese Veränderung mit in die Politik reinbringen kann. Anders als Hillary Clinton, die es seit 30 Jahren probiert hat, aber die auch irgendwo zynisch geworden ist und die auch nicht mehr aus purem Interesse agiert. Und natürlich auch anders als die Republikaner. Und das war eine Botschaft, die hat mich total angezogen. Ich konnte damals wirklich 97% von dem unterschreiben, was Barack Obama in sein Wahlprogramm gesteckt hat. Und vor allem eben auch für das, wofür er stand. Insofern der Purpose, Hope and Change, die besseren Tage liegen immer noch vor uns. Ne? Und das inhaltliche Programm, das Obama aufgedröselt hat, das war für mich total eingehend. Und wenn ich jetzt eben fast forward mache, dann könnte man natürlich sagen, ach, das waren irgendwie so die goldenen Zeiten Amerikas, ne? Wo wir irgendwie an die besseren Engel geglaubt haben. Ne? Das, was irgendwie möglich war, der amerikanische Traum, der da irgendwie noch durchgekommen ist, dass eben Barack Hussein Obama eine Wahl gewinnen kann, der am Anfang bei 2,8% Name Recognition war und am Schluss eben das Feld einmal komplett aufgerollt hat. Na, jetzt sind wir zynisch und sagen, das ist aber auch das Land, in dem halt ein Donald Trump gewinnen kann. Aber wie gesagt, das ist so der Punkt, wo ich herkomme und wo ich denke so, das steckt eben auch im Wahlkampf drin.
Das heißt, wenn ich aber jetzt das auf Unternehmenskontext runterbreche mit dem Purpose, was ich ja immer probiere, weil ich das sehr spannend finde, dann sind es ja nach deinen Äußerungen erstmal eine Person, ich würde das mal an eine Firma übertragen, da sind es vielleicht weniger die Personen, sondern die Produkte, dass die erstmal eigentlich so, wenn du ein scheiß Produkt hast, brauchst du eigentlich auch gar nicht antreten, um Purpose irgendwo vermitteln zu können an deine Mitarbeiter oder an deine Kunden? Wäre das so eine Aussage, die du teilen würdest?
Naja, ich glaube schon, dass man ein Purpose Statement machen kann mit einer Vision und einem hehren Ziel im Blick. Und dass aber die Art und Weise, wie man dorthin kommt, wie man im Englischen sagen würde, flawed sein kann, also vielleicht nicht aufgeht. Ne? Ich will jetzt nicht von sofort wieder aus dem Produktbereich oder Unternehmensbereich zurück in die Politik gehen, aber es gibt wahrscheinlich einige, die hier zuhören und sagen, ich bin nicht der Auffassung, dass Donald Trump die beste Variante für Amerika oder die Welt ist. Und gleichzeitig könnte man durchaus das Argument machen, dass Donald Trump ein fantastisches Purpose Statement hat. Ne? Make America Great Again, MAGA. Ne? Ich meine, das sind vier Worte. Make America Great Again. Und ich würde argumentieren, das ist eine komplette in sich geschlossene Geschichte.
Richtig.
Make America Great Again. Amerika war mal großartig. Es war mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Land, in dem jeder aufsteigen kann, jeder vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Ne? Aber dann lief einiges falsch.
Hat er die gleiche... Erstmal,
was sagst du?
Entschuldigung. Hat aber im Prinzip den gleichen Purpose wie Yes We Can. War ja ähnlich. Ne? Drei Worte und
yes, die gleiche Aussage. Make America Great Again. Ne? Es ist alles im Endeffekt eine Geschichte, die lautet, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Und ich bin im Endeffekt der richtige Kandidat, um euch von A nach B zu bringen. Immer natürlich unter der Prämisse, dass B das gelobte Land ist, wo wir auch hinkommen wollen. Ne? So, und wenn ich jetzt mir ein Unternehmen nehme, na, dann kann ich natürlich dasselbe Geschichte erzählen. Wo kommen wir her? Dort, wo du aktuell bist, ist es nicht ideal. Wo wollen wir hin? Ich zeige dir das gelobte Land. Und auch übrigens, ich bin im Endeffekt der Messias, der dich von A nach B navigiert, wo du natürlich dann eben auch glänzen kannst. Und das ist, wie gesagt, die Botschaft von Obama gewesen. Das ist die Botschaft von Donald Trump gewesen. Und ich würde auch argumentieren, das ist jede Botschaft einer siegreichen Kampagne.
Ist ja im Prinzip die klassische Storytelling-Heldenreise nach Campbell. Ja, ich bin dein Mentor, ich nehme dich an die Hand. Du hast ein Problem oder einen Ursprungszustand und wir gehen durch alle Wirren durch und gemeinsam kommen wir dahin. Ich würde mal eine Frage stellen wollen, passend hoffentlich dazu. Wenn ich so Barack Obama nochmal nehme, ja, ich meine, das ist ja das mit die Information, mit der man dich auch wirklich assoziiert. Und da hast du ja auch den Blick hinter Schlüsselloch sozusagen, der uns ja alle ein Stückchen weit verwehrt bleibt und der aber fasziniert dann auch. Wenn ich jetzt mal so aus Purpose-Sicht drauf schaue, ja, und ich gucke mir Barack Obama an, dann habe ich so eine direkte Linie. Das ist vielleicht ein bisschen drüber jetzt, so overdosed, aber trotzdem so von Martin Luther King zu Barack Obama. Das sind so ausdrucksstarke, überzeugungsstarke Mentalisten, denen ich ihren Purpose abnehme. Und ich glaube, Barack Obama ist ein sehr, sehr guter Mensch. So, das ist so der Purpose, der bei mir in meiner Perspektive angekommen ist. Und die Frage, die ich damit verbinde, ich bin übrigens bei dir, ich glaube, dass Donald Trump auch einen sehr, sehr starken Purpose hat, eben für seine Wählergruppe, für seine Zielgruppe. Die glauben ihm, dass er sie dahin bringt, wo sie hinwollen, so wie du gesagt hast. Aber meine Frage ist jetzt, wenn ich jetzt denke, Hillary Clinton damals im Wahlkampf, da gab es keinen guten Slogan, da gab es keine gute Message, da gab es eben, ich glaube, viele Leute haben einfach nicht verstanden, wo bringen die mich hin, wenn ich hinter der herlaufe, ja? So, und wenn ich jetzt mal den Switch mache, Achtung, jetzt wird es übel, nach Deutschland, ja, und ich gucke mir mal die aktuelle Politik an und ich sage mal, ein Kanzler, Olaf Scholz, ja, was hat der eigentlich für einen Purpose? Und meine Frage ist, also ich weiß von Olaf Scholz, genau wie von anderen deutschen Spitzenpolitikern, die du auch schon genannt hast, weiß ich nicht, für was stehen die morgens auf, was ist ihr Purpose? Natürlich, klar, die wollen regieren, etc., etc., aber ich weiß nichts über diesen Mensch, über seinen Purpose und das geht irgendwie komplett an mir vorbei. Und die Frage ist so Personal Branding oder so Personal Purpose Branding, würde ich es mal nennen, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber egal. Ist das irgendwie hinderlich in der großen Politik? Sagt ihr Berater diesen Menschen, du lass mal Privatleben komplett raus, ja? Weil es schadet dir?
Ja, also nein, würde ich nicht sagen. Wir wollen ja auch jemanden wählen, mit dem wir uns irgendwie identifizieren können oder wo wir zumindest einen Eindruck haben. Es gab oft zumindest in Umfragen in Amerika, könntest du dir vorstellen, mit dem mal ein Bier zu trinken oder zu grillen. Ne? So, da hat George W. Bush zum Beispiel immer total gut abgeschnitten. Jeder konnte sich mal vorstellen, mit George W. Bush mal ein Bier zu trinken. Marco runzelt die Stirn, der vielleicht nicht, aber die meisten Amerikaner zumindest. Ne? Insofern, ich glaube schon, dass es durchaus hilfreich sein kann, dieses Bild zu komplementieren, indem man eben auch ein paar persönliche Dinge mit reinbringt. Ne? Friedrich Merz bringt sein Jet immer mal wieder mit ins Spiel, fliegt mit dem nach Sylt. Ne? Das ist natürlich die Frage, ist das unbedingt das beste Bild, das man zu diesen Zeiten eben auch senden kann, sei dahingestellt. Aber ich glaube grundlegend, und das gilt wahrscheinlich für jeden Politiker, jede Politikerin, die gewählt werden möchte, das gilt wahrscheinlich auch für jeden CEO, das gilt auch für jedes Marketing-Department, die versuchen, ihr Unternehmen auszurichten. Und ich glaube, das gilt auch für jeden und jede, die hier gerade unseren Podcast hört. Wir müssen immer zwei Fragen für uns selber beantworten können. Und die erste Frage lautet immer, warum ich? Ne? Warum bin ich der Richtige für diesen Job, für diese Opportunity, fürs Kanzleramt, fürs Weiße Haus? Warum bin ich genau der Richtige? Was zeichnet mich aus? Was bringe ich alles mit? Was sind meine Qualifikationen, meine Qualitäten, die ich eben auch mitbringe, meine Kompetenzen? Das Zweite, und das ist, glaube ich, meistens die Frage, die unterschätzt wird. Die zweite Frage, die immer lauten muss, ist die Frage nach dem, warum jetzt? Damit definieren wir im Endeffekt das Spielfeld, das Framing, das Setting. Ne? Da sagen wir eben, was ist im Moment schlussendlich das Problem, das wir gerade lösen müssen? Ne? Also warum bin ich genau der Richtige zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Und die zwei müssen eben auch ineinander passen. Ne? So im Englischen sagt man manchmal im amerikanischen Wahlkampf, the man meets the moment. Also es muss eben auch der Moment stimmen. Und ich glaube, dass wir da einiges eben auch selber mit beeinflussen können. Unsere Aufgabe ist natürlich immer zu überlegen, und das sage ich jetzt als Kampagnenmacher oder auch jemand, der ein Unternehmen lenken muss, zu sagen, wir richten im Endeffekt den Blickwinkel durch unsere Kommunikation, durch unsere Storytelling, wir richten den Blickwinkel der Zielgruppe so aus, dass die Zielgruppe aufs richtige Spielfeld schaut und sagt, aha, für das, was gerade vor uns liegt, ist genau diese Person die Bestgeeignete, der Bestgeeignete, um uns eben von A nach B zu bringen, so wie du es eben gesagt hast, wie es Joseph Campbell eben auch gemacht hat. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Aspekt. Gerade wenn man sich Joseph Campbell und die Heldenreise anschaut oder wenn man sich auch jede politische Kampagne anschaut oder wenn man sich auch jeden Unternehmenspurpose anschaut, es gibt keine gute Geschichte, ich wiederhole es nochmal, es gibt keine gute Geschichte ohne einen Schurken, ohne einen Antagonisten. Ne? Also es funktioniert einfach nicht. Ne? Es gibt kein Star Wars ohne Darth Vader. Es gibt kein Harry Potter ohne Lord Voldemort. Ne? Du brauchst immer den Antagonisten in jeder guten Geschichte. Und dieser Antagonist muss eben auch klug gewählt sein. Wenn du zurückgehst, Steve Jobs, Apple, Produkteinführung 1984. Ne? Da wurde uns dieses George Orwellische aufgezeichnet, wo uns IBM eines Tages hinführen würde. Und das war im Endeffekt erstmal das Spielfeld. Das war erstmal die Startbahn, auf der Apple dann eben auch mit Macintosh gestartet ist. Und so, glaube ich, kann man Unternehmen für Unternehmen und für Unternehmen durchgehen oder eben auch jeden politischen Kandidaten durchgehen. Es braucht diesen Purpose. Und der Purpose, den findet man natürlich auch am besten, dass man sagt, es braucht ein klares Weg von, um dann natürlich auch das Hinzu zu formulieren. Und im Idealfall habe ich natürlich einen Kandidaten, der mir erstmal sagt so, this is the promised land, I have a dream, take me to the mountaintop. Was muss natürlich immer einen Grund geben, warum ich mich überhaupt erstmal auf den Weg mache. Ne?
Und wenn du dann noch einen Schurken hast, den du gemeinsam bekämpfen kannst, dann passt es halt. Ne? Weil ohne Schurke macht der Held keinen Sinn. Völlig bei dir im Storytelling. Ja.
Okay, dann habe ich für mich zumindest ein paar Sachen jetzt erstmal zusammengebracht. Nämlich, vielleicht ist die Botschaft das Wichtigste. Dann kommt der Träger, die Person oder das Produkt. Und dann sicherlich auch noch der Part Glaubwürdigkeit. Weil die Leute ja schon spüren, ob man das, was die sagen, ob man die Leute daran messen kann. Ist Glaubwürdigkeit da ein Riesenthema, Julius?
Glaubwürdigkeit, Authentizität ist absolut essentiell. Wenn ich dem nicht glaube, dass der oder die das dann eben auch rüberbringt oder aus den richtigen Gründen macht, das merkt sofort jemand. Und im Wahlkampf, ich denke mal, so, wenn ich über Wahlkampf nachdenke, Wahlkampf ist im Endeffekt ein MRT, eine Kernspintomographie. Wir nehmen den Kandidaten und stecken den in diese Kernspind rein, ne, und können relativ schnell messen, ob der auch wirklich echt ist oder nicht. Ne. Wähler kriegen das immer raus, ob da irgendwas bröckelt oder nicht. Ne. Und dementsprechend, ich glaube, der Absender muss absolut glaubwürdig sein. Aber die Botschaft, so wie du es formulierst, ne, die muss erstmal sitzen und ich muss verstehen, wo komme ich her, wo will ich hin. Und dann kommt eben die Frage, kann ich dem das wirklich auch abkaufen, dass der mich adäquat von A nach B bringt und glaubt der das eben auch selber? Oder die das auch selber. Ne? Und dementsprechend muss eben auch daran gearbeitet werden, dass das nicht eben wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Und übrigens, wäre mir noch, also weil wir jetzt immer dieses große Politik machen, klar, wenn wir dich hier haben, müssen wir auch über die große Politik reden. Aber wenn ich von Purpose rede, gerade im Unternehmenskontext, dann geht es ja auch darum, gerade die kleinen Leute, die Mitarbeiter im Unternehmen oder jetzt hier die Wahlhelfer in deinem Fall, ja, auch zu motivieren, die sich hinterher irgendwas vereinen können und eine Wirksamkeit vielleicht auch hinkriegen. Also ich habe in einem der Vor-Podcasts ist dieses Wort Wirksamkeit aufgekommen, ja, und ich glaube, da liegt Mega-Magie drin. Ich kann mich da noch erinnern, dass ich irgendwann mal vor vielen Jahren durch Las Vegas gefahren bin, über den Strip, und da sind ja diese riesen LED-Wände, mhm, und da haben die halt auch über die Woche das Reinigungspersonal und so auf den LEDs abgefeiert, dass die Mitarbeiter des Monats sind. Oder ich denke so an SpaceX, wenn die jeden Start so feiern, alle kommen zusammen aus der Fertigung und so und können jetzt mitmachen und sehen halt auch, was da umgesetzt wurde. Wie sind denn deine Tipps für normale mittelständische Unternehmen, dass man, selbst wenn man irgendwie diesen Oberbau schafft als Unternehmen, cooles Produkt hat, dass man auch dem kleinen Schrauber bei Tesla meinetwegen am Band irgendwie noch diese Wirksamkeit auch mitgeben kann. Ja. Weil darum geht es ja nachher, um Loyalität auch zu erzeugen einem Unternehmen gegenüber.
Absolut. Ich nehme dich zurück mit in die 60er Jahre, John F. Kennedy. John F. Kennedy besucht Cape Canaveral, Space Hub. Ja, läuft dort durch, lässt sich von der NASA die Space Shuttle zeigen, die Rakete damals zeigen, ne? Und läuft rum und spricht mit den ganzen Engineers, den Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und so weiter. Und beim Rausgehen läuft er an einem Janitor vorbei, also vom Reinigungsteam. Und er fragt so, well, how you doing? What are you doing here? Also woran arbeiten Sie denn gerade? Und dann guckt ihn der Janitor an und sagt, Mr. President, I help put a man on the moon. No? So. Und ich glaube, das ist im Endeffekt so dieser Purpose von einer funktionierenden Organisation, dass egal, wo du in der Hierarchie stehst, ob du der Lead Scientist bist, der gerade die Umlaufbahn ausrechnet und den Eintrittswinkel, was der Kuckuck was, ne? Oder ob du eben jemanden hast, der sagt, ich bringe den Müll raus und sorge dafür, dass wir hier ein Reinheitsgebot haben, um dann eben auch sicherzustellen, dass hier nichts kaputt geht an unserer Rakete, ne? Egal, was dort stimmt, alle Arbeitnehmer an einem großen Ziel. Dieses Ziel muss halt nur auch motivierend sein. Und solange dieses Ziel halt einfach nur lautet, was weiß ich, Shareholder Value und irgendwie nochmal 25% mehr Marge dieses Jahr machen, ich glaube, das reicht wahrscheinlich nicht aus. Im Obama-Wahlkampf, ne, wir hatten 5000 hauptamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Und ich kann dir als einer von denen sagen, niemand von uns ist da irgendwie reich geworden. Ich glaube, die Wirksamkeit, die muss natürlich eine gewisse Flughöhe haben. Entweder bist du halt Teil des Ganzen, wenn es darum geht, Geschichte zu schreiben, den ersten Schwarzen ins Weiße Haus zu bringen, wie in unserem Fall, oder eben put a man on the moon, wie damals die NASA-Mission. Es reicht wahrscheinlich halt nicht, irgendwo zu sagen, wir haben nochmal die Kosten um 3% gesenkt oder wir haben Shareholder Value nochmal um 7% irgendwie erhöht. Das ist wahrscheinlich keine Mission, die Leute eben auch mobilisieren kann. Und ich kann dir sagen, so aus der Obama-Zeit damals, wir hatten 5000 hauptamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die haben alle nicht besonders viel Geld verdient. Ich kann es sagen, weil ich dazugehört habe. Wir haben eine Benzinkarte bekommen und ein paar Dollar im Monat. Aber wir hatten halt den Teil, das Gefühl, dass wir Teil von was Großem sind, dass wir gerade mit Geschichte schreiben. Jetzt gibt's noch einen Haken da dran. Ich glaube, das muss man fairerweise auch sagen. Diese Purpose Story, die motiviert und Leute, wie gesagt, bis ans Ende auch treibt. Ne? Und wir hatten alle, waren alle kurz vorm Burnout. Wir haben alle 7 Tage die Woche gearbeitet über ein Jahr hinweg, weil wir eben dieses große Ziel im Kopf hatten. Das funktioniert halt in einer Präsidentschaftswahl. Das kann auch mal 12, vielleicht auch 18 Monate funktionieren. Aber im Endeffekt ist so ein Wahlkampf im Endeffekt ein One-Day-Sale. Wir arbeiten darauf hin, dass alles wirklich bis um 18 Uhr raus sein muss. Wenn du versuchst, dein Unternehmen darauf auszulegen, dass es so 25 Jahre funktioniert, dann treibst du natürlich die Leute zwangsläufig ins Burnout. Insofern, glaube ich, muss es dort besser justiert sein, dass du überlegst, was sind denn wirklich die Sprintetappen, wo wir wirklich Gas geben, wo man dann aber auch sagt, jetzt sind wir auch mal wieder einen Gang raus, weil sonst verheizt du die Leute, glaube ich.
Zum Thema Authentizität würde ich gerne noch was sagen. Ich habe es erstaunlicherweise einigermaßen rausgekriegt, das Wort. Deswegen sage ich lieber Echtheit, ja. Aber Authentizität muss man leben, finde ich. Das ist in der Politik wie im Unternehmen. Bin ich völlig bei dir. Gibt es den schönen Spruch, sage ich immer im Storytelling-Vortrag, you don't believe the message if you don't believe the messenger. Yeah. So, also es kommt darauf an. Und da habe ich so ein schönes Beispiel gesehen, das wollte ich einfach reinbringen. Ich finde, eine politische Botschaft, genau wie Purpose als Unternehmer, musst du leben. Und ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, da hatte ich echt richtige Emotions, weil ich liebe ja emotionales Storytelling. Und das war ein Mann, das war ein Ordner, so irgend so ein, also wirklich ein ganz, ganz kleines Licht des FC Bayern München. Ich bin kein Freund dieses Vereins, aber ist egal, weil der hat erzählt, dass, der hat gesagt, der Mann hat wirklich geweint, weil Franz Beckenbauer gestorben ist. Und er hat gesagt, der Franz ist reingekommen und egal, ob 2 Minuten später im Sky-Studio, die auf den gewartet haben zum Abpudern und alles, ja, der hat mich immer gefragt, wie geht's dir? Und das fand ich mega. Das sind solche Menschen, denen ich ab. Und solchen Menschen folgen andere Menschen. Und ich finde es schade, dass das im politischen Alltag so ein bisschen unter diesen ganzen Figures verloren geht, wo es um irgendwelche Statistiken geht und so wenig Mensch übrig bleibt. Ob das Olaf Scholz ist oder ob das andere Leute sind oder ob das in Amerika die Menschen jetzt sind. Da ist mir persönlich ein bisschen zu wenig Purpose da. Muss ich sagen. Ich glaube, es wäre auch ein Mega-Hebel, denn, letzter Satz dazu, wenn die Leute so jemanden folgen wie Beckenbauer, wenn die Leute ein Werteversprechen glauben, sagen wir ja auch im Marketing, ja, ich kann meine Tochter, die ist 16, fragen, Red Bull, sagt, die verleiht Flügel. Ich kann meinen Nachbar, der ist 69, fragen, Red Bull, der sagt, der verleiht Flügel. Die haben das einfach verstanden, ja, weil die Message kam. Und wenn die Leute so jemanden charismatischen folgen, der das auch lebt, sagen wir mal Beckenbauer, dann ist das ein Wert, den kannst du kaum erschüttern. Ja.
Ich kann dir nur eine Anekdote dazu geben. Als ich Anfang des Jahres in Iowa war, habe ich im selben Hotel übernachtet wie Donald Trump. Und Donald Trump läuft dort durch mit eben einer Horde von Secret Service Agenten, die im Endeffekt für die Sicherheit sorgen. Und er kommt halt raus aus dem Aufzug. Ich stand unten in der Lobby. Und dann steht dort eine Mutter mit 2 Kindern. Kinder waren so, ich würde sagen, 6 und 8 vielleicht. Und Donald Trump sieht die beiden und läuft rüber und sagt, zu der Mutter, you got a beautiful family. Und sie sagt, Mr. President, would it be possible for you to take a picture of my kids? Und dann sagt er natürlich, klar, nee, mache ich ein Foto mit deinen Kindern. Ja, die Kinder kommen rüber, er zieht sich nochmal die Krawatte gerade, ne, und nimmt die beiden Kinder in den Arm, hat sein Million-Dollar-Smile drauf und macht halt eben dieses Foto und sagt dann noch zu der Mutter, this is a beautiful, beautiful family. That's what America is all about. Die Kinder werden sich das ganze Leben dran erinnern. Diese Mutter wird das 10 Millionen Mal jedem erzählen, auf Social Media posten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig für uns, glaube ich, einmal hier zu verstehen. So, wahrscheinlich ist die Mehrheit der Deutschen eher abgeneigt, dass Donald Trump der nächste Präsident sein wird. Ne? Donald Trump hat aber eben auch so klar sein Purpose Statement formuliert, zu sagen, I'm gonna make America great again. Ne? Wenn der so auftritt, so positiv für seine Unterstützerinnen und Unterstützer auftritt, ne? Wenn er das eben auch so an diese Mutter und die Kinder da weiter formulieren kann. Ne? Ich glaube, dass da, wie gesagt, eine Basis da ist, die ihm das auch durchaus abnehmen wird. Jetzt ist, glaube ich, die Aufgabe der Joe-Biden-Kampagne, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was eigentlich mein Business ist, nämlich zu überlegen, wie kann man eine Kampagne gewinnen. Wenn die Frage ist, wer kann Amerika wieder stark machen, großartig machen, ne? Wer hat die Energie dafür, dann gewinnt natürlich Donald Trump. Insofern ist die Aufgabe von der Joe-Biden-Kampagne jetzt eben dieses Purpose-Statement zu reframe und das auf ein anderes Spielfeld rüberzuziehen und nicht zu sagen, wer macht denn Amerika wirklich stark und vor allem für wen? Donald Trump tritt an für sich in erster Linie, damit er nicht ins Gefängnis muss, damit er noch wohlhabender wird und damit seine Millionärs- und Milliardärsfreunde noch reicher werden. Wer tritt wirklich für dich an? Und das ist zumindest aus der Perspektive von der Joe-Biden-Kampagne natürlich die Antwort. Joe Biden, der hat das ganze Leben lang für Working-Class-Americans gearbeitet. Jeden Tag, der ist Zug gefahren, der hat die Steuern gesenkt und so weiter und so weiter. Ne? Und insofern, ich glaube, das ist dann eben der kommunikative Battle um die Deutungshoheit und natürlich auch eben das Definieren des eigenen Purposes im Kontrast zu dem des anderen.
Okay, dann fasse ich das mal für mich zusammen, weil sind wir schon fast am Ende. Wir haben die Botschaft, wir haben die Person, das Produkt im Endeffekt, wir haben die Glaubwürdigkeit, die damit verbunden ist. Und was ich jetzt aus den letzten Sätzen noch rausgezogen habe, ist, sich nicht zu fein zu sein, einfach mit den Kleinen im Unternehmen einfach auch zu kommunizieren und den an diesem Halo teilhaben zu lassen, an dem Bild, was man eigentlich so baut. Und damit haben wir eigentlich schon vier Bausteine, die man im Unternehmen super eigentlich übertragen kann aus dieser politischen Kommunikation. Und erstmal danke dafür, Julius. Und ich will nochmal darauf hinweisen, ich bin ja einer derjenigen gewesen, die mal durch seine Kaderschmiede da gelaufen sind. Also ich habe mir mal so einen Tag Workshop bei ihm gegönnt. Und die Perspektive auch für Marketing-Fuzzis wie uns jetzt, aus dem Campaigning, aus dem politischen Campaigning, wenn ich noch an dieses Fußball, an das Stadion denke, das ist mal eine echt tolle Perspektive, um sowas wie Purpose nachher auch ableiten zu können. Wir haben ja eins gemerkt, Purpose ist nicht nur so ein Wort, sondern man muss sich auch bemühen, irgendwie so ein Framing zu bauen, so einen Container zu bespielen. Und da muss jeder auch seine Position wissen. Und man muss auch wissen, wo jetzt meinetwegen bei Biden eine Taylor Swift im Publikum sitzt, vielleicht die dann noch ein paar Milliarden mit rüberziehen kann. Und das war eigentlich sehr schön und deswegen, das war eigentlich mehr schon ein Pitch, ein Werbepitch für dich, Julius, weil ich glaube, dass jedem Marketer das mal gut tut, auch mal durch deine Workshops dazu laufen, weil es mal eine andere Perspektive auftut und deswegen vielen Dank dafür.
Tausend Dank. Da sage ich gleich www.juliuswandler.com/masterclass. Dort findet ihr alles und ich bedanke mich ganz herzlich für euren Pitch.
Sehr cool. Wolfgang, hast du noch ein paar abschließende Worte oder noch eine Frage?
Ich habe noch eine kurze Frage. Du kennst ja meine Abschlussfrage zum Schluss schon immer, glaube ich, jetzt mittlerweile. Die finde ich aber richtig cool, deswegen stelle ich sie auch mal Julius. und zwar geht es darum, du hast die Chance, morgen in dieser Welt irgendwas zu verändern. Du schließt heute Abend deine Äuglein und egal was es ist, völlig Wurst, ja, es wird morgen so sein, wie du es dir wünschst. Was wäre das?
Du willst natürlich nicht daneben liegen mit dieser Antwort, weil dann doch alles irgendwie verändert wird. Ich glaube, wo wir beim Purpose bleiben, ich glaube, dass es genau das ist, dass jeder sein Warum ich und Warum jetzt für sich definieren kann und rausfindet, was der eigene Purpose ist. Ich glaube, es gibt nichts Kraftvolleres, als eben für sich diese Klarheit zu haben, zu wissen, was man eigentlich wirklich im Kern vom Kern macht, wo man richtig gut ist, sein Calling findet und dann eben auch lausgaloppiert. Ich glaube, wenn das jeder von uns hat, ja, dann sind wir wahrscheinlich unstoppbar. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir es für die richtigen und die hehren Zwecke einsetzen. Aber ich glaube, wenn du dein eigenes Warum ich und Warum jetzt gefunden hast, bist du unstoppable. Und deshalb, das wäre, glaube ich, einer meiner Wünsche, rauszugehen und sein Warum ich und Warum jetzt zu definieren.
Mega, supi. Dankeschön.
Okay, Julius, dann danke für deine Zeit und wir sehen uns bestimmt in Bälde mal wieder. In diesem Sinne, und schön Ohren steif halten für den Wahlkampf. Wird eine harte Zeit. Über P ist nicht, mein Lieber. Ja?
Never.
Alles klar.
Ich danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.